Captain, are you really serious about giving up your career just to get back with your ex-wife?
What if I am? It's disgusting.
Real men don't need women.
Hammer, without women, you would never have been born.
Prove it.
Was ist denn jetzt los?
Systemalarm.
Schnell, zur Abteilung Dampfüberwachung.
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadensstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren, unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende.
Schnell die Antivirusprogramme. Sind schon dabei.
Macht schon.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
Ja, so, der Hackerfunke ist entzündet. Uns geht's gut. herzlich willkommen zu der Dings 50. Ausgabe vom Hackerfunk hier auf Radio Lora. Mal wieder live. Bin ich da jetzt ein bisschen konzeptlos. Macht aber nichts. Ich bin der Fenty und mit mir im Studio ist wie immer mein hochgeschätzter Co-Moderator, der X-Taran.
Ja, bin ich?
Wenn man dich hört.
Ja, bin ich.
Bist du?
Hört man mich?
Du bist, glaube ich, Gast 2.
Ja, Gast 2 klingt
so. Hast du einen Gast 1 klar?
Weiß nicht, der ist nicht eingesteckt.
Hat nicht wollen. Nicht eingesteckt. Hat nicht wollen kommen. Nein, wir sind heute ganz alleine da im Studio. Soll euch aber nicht gross stören. Wir erzählen heute über das Netzi, das Ungeheuer von Loch Netz. Das ist das, wo, wenn man mit dem Mobiltelefon, Natel, wie wir da in der Schweiz ja auch sagen, Internet macht, das manchmal auftaucht, völlig unvorhersagbar und Datenpaketli frisst.
Ja, es geht um schlechte Netzverbindungen, um kastrierte Netzverbindungen und wie man damit umgeht, drumherum kommt und trotzdem das macht, was man eigentlich machen möchte im Netz.
Ja, zuerst haben wir wie immer aber noch unseren Wandernierer-Report, respektive ist ja kein Report, es ist ja mehr eine Vorhersage.
Genau, ein Wandernieren-Vorhersage, wie die Wettervorhersage.
Obwohl, Reporter können wir ja, dass jetzt das eine Horrorwochenende vorbei ist.
Jo. Das mit den 6 Veranstaltungen oder so.
Genau, wir sind aber alle eigentlich nur auf der Veranstaltung gewesen, ja, wo man muss sein, nämlich auf dem Vintage Computer Festival Europe. Dort hat es einen Haufen Vorträge gegeben, die sind aufgezeichnet worden. Die einen sind schon online und die von 2012, die kommen dann auch noch. Link tun wir in die Shownotes, das ist Englisch für Sendungsnotizen. Haben wir letztens in einem befreundeten Podcast gelernt. Ja, also, was steht denn an demnächst?
Also, heute Abend hast du mich gerade aufgeklärt. Mhm. Ganz wichtig, Vollmond, besonders nah und besonders groß. Und deswegen müssen wir alle spinnen heute Abend.
Ja, eigentlich war mehr die Meinung, dass man vielleicht irgendwie den Feldstecher oder das Fernrohr vornimmt und mal in den Himmel schaut. So wie das Wetter aussieht, müsste man eigentlich zwischendrin mindestens einmal etwas sehen.
Zumindest zwischendurch kam auch mal die Sonne raus. Also.
Ja, wir haben leider von der Lora Wetterredaktion keinen aktuellen Bericht bekommen. ist jetzt ein bisschen schade. Naja. Okay.
Ja, dann, was, 12. Mai, das müsste, rechnen, Mist.
Jetzt Samstag, nächstes Samstag ist das.
Samstag, okay, gut. Mhm. Irgendwie ist mein Kalender ein bisschen durcheinander gekommen. Da ist Free Comic Book Day oder auf Deutsch Gratis Comic Tag. Es gibt auch irgendwie gratiscomictag.de als Webseite, wo das ein bisschen promotet. Und bei allen, wie heißt das immer so schön, teilnehmenden Restaurants, Comicbuchläden, gibt es dann irgendwelche Comics gratis. Meistens spezielle Heftchen, die für den Tag gemacht sind. Du weißt da, glaube ich, noch ein bisschen mehr von letztem Jahr.
Ja, ich habe letztes Jahr, an selben Tag müssen arbeiten, leider. Das Jahr ist es wieder genau das gleiche. Ich habe aber einfach mein Büro, also mein Arbeitskollege abgestellt und gesagt, du gehst vorbei beim Comicladen und holst mir das von den Simpsons. Hat er dann zum Glück auch gemacht. Also es ist so, dass da rund 40 Verlage, rund 40 Comic-Verlage, also sowohl grosse als auch kleine Verlagshäuser, die da mitmachen. Und von den verschiedensten Comics, also Simpsons haben wir ja schon gehört, aber auch DC Comics, Marvel, EHAPA, also Walt Disney Comics und so, machen da mit, geben für diesen Tag spezielle Ausgaben mit kurzen Geschichten drin. Oder zum Teil sind es auch nur so Teaser von einer längeren Geschichte, wo man dann nachher kann kaufen drin. Dann, ja, es ist eigentlich eine nette Sache, um neue Comics kennenlernen, um mal reinlesen, ob einem das gefällt. Wenn es einem gefällt, dann, ja, dann kann man sich nachher noch ein paar weitere Comics kaufen, wenn man das will. Wenn nicht, naja, dann verschenkt man das Heftchen weiter.
Genau, du hast mir letztens ja auch irgendwann eins gegeben.
Ist halt schon ein bisschen her, oder?
Ja, weiß nicht.
Ja, was ist das? So. Muppet Show oder was?
Nee, Green Lantern.
Ach ja, Green Lantern, ja.
Auch grün, ja, wie gehört mit der Frosch, genau.
Ja, eben, also die Farbe hat mindestens mal gestummen.
Gut.
Oh mein Gott. Ja.
Ja, und dann erzählt nachher noch irgendjemand was von Blue Muppets und ich muss einen blauen Kermit mir vorstellen, aber egal. weiter im Terminkalender. Rund um Auffahrt, also sprich das Auffahrtswochenende ist verlängerte, gibt es das Lookcamp in Flensburg, an der Flensburger Förde, direkt am Wasser auf dem, naja, Campingplatz, Zeltplatz. Jedenfalls, es hat zwar so Hütten, aber eigentlich gehen wir zelten. So richtig mal wieder Lookcamp mit Campen. Und das
Campen,
ist,
Bier und Grill.
Genau.
Und wackeligem Internet.
Genau.
Und das bisschen, das ist auch ein bisschen der Grund für die Sendung dann.
Ja, genau. Das Lookcamp wird über DSL, über Satellit angebunden werden sein oder so ähnlich. Verspricht Pingzeiten von bis zu 3 Sekunden, also Tastendruck 3 Sekunden, dann kommt der Tastendruck dann irgendwie auch auf dem anderen Rechner an und dann vielleicht nochmal 3 Sekunden für zurück oder so. Und da sind wir sehr gespannt drauf, ob die Tools, die wir euch heute vorstellen, auch bei so schlechten Leitungen noch tun.
Können wir ja dann vielleicht noch eine zweite Sendung hinten anhängen, wie gut das Zeugs funktioniert. Also wenn dann plötzlich die Sendung nicht mehr auf dem Internet ist, dann wüsstest du, dass es ein Seich war. Nein, machen wir natürlich nicht.
Parallel dazu ist in Köln, glaube ich, ja, Köln, die SIGINT, das ist sozusagen so mehr politisch-gesellschaftliche Veranstaltung des Chaos Computer Clubs. Auch 18. bis 20. Mai. Wieso nehmen die eigentlich nicht Auffahrt dazu? Gleiches Wochenende, also in ungefähr 2 Wochen, wenn ich das richtig überschlagen habe. Dann hätten wir da noch den Linux-Tag in Berlin. Der ist vom 23. bis 26. Mai. Das ist Mittwoch bis Samstag, also nicht so das übliche Wochenends-Event. Am Freitag, 26. Mai, also ist außerdem noch Handtuchtag und da soll es eine Veranstaltung auf der Polyterrasse ab 16 Uhr oder so geben. Wer hin will, nicht vergessen, Handtuch mitbringen, weil das Wichtigste ist ja, dass man weiß, wo sein Handtuch ist.
Jo, steht im Buch.
Genau. Welches Buch gemeint ist, könnt ihr irgendwo in einer Hackerfunk-Sendung von vor 3-4 Ausgaben nachhören.
3-4? Das ist vielleicht schon ein bisschen länger her. Was man gedingst haben sollte.
Heißt die Sendung, genau. Dann hätten wir die Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe, ist die, glaube ich, irgendwie so. Habe ich hier nicht aufgeschrieben, Sauerei.
Ich glaube, es ist Karlsruhe, ja.
Ja, ja.
Entropia.
Ja, auch irgendwo so die CCC-Ecke. Jedenfalls, die Webseite ist eventsccc.de und so. Also insofern wird es was mit dem CCC zu tun haben. 7. bis 10. Juni in Karlsruhe eben. Und soll ich darauf hinweisen, oder wir, am gleichen Wochenende, am 9. Juni, das müsste der Samstag davon sein, ist der Open Source an Schulen Weiterbildungstag 2012 in der EB Zürich. Und mir konnte bisher keiner sagen, was das EB heißt, aber ich tippe mal auf Erwachsenenbildung. Aber auf der Webseite haben sie es nicht stehen. Also auf EB Zürich CH steht nicht drauf, wofür das EB steht.
Ja gut, also ich meine, für was hat man denn eine Webseite? Man sicher nicht, dass irgendwelche relevante Informationen drauf stehen.
Jo. Wäre am 9. Juni und zwar eben, ja.
Das ist so wie Webseite von der Beiz, wo dann nicht drauf steht, wo sie sind, was für Sachen, dass man dort kann essen kann und wann sie offen haben. Gibt's alles. Gut,
und dann sind wir mittlerweile bei unserem Running Gag angelangt, nämlich.
Ach! Ah, nicht der, Entschuldigung. Du willst was ins Mikrofon heben?
Nein, beim Örremöllöl.
Okay.
Rencontre Monial de Logiciel Libre.
Ja. Ich glaube.
Weißt du, wenn du auf einer Veranstaltung bist und auf dich einer zukommt, grinst und Örremöllöl sagt, dann weißt du, dass du einen Hackerfunkhörer am
Dann weißt du, dass es ein Hörer ist, ja. Da erkennen sich die Hackerfunkhörer im Bus, indem sie einfach irgendwie vor sich hin brummeln. Römmelölöl, römmelölöl, römmelölöl.
7. bis 12. Juni, Juli immer noch in Genf dieses Jahr. Freue ich mich schon sehr drauf. Dann hätten wir noch Sysadmin Day, naja gut, auch im Juli. 27, nee, Quark. Das habe ich, glaube ich, irgendwie falsch aufgeschrieben.
Das ist immer am letzten Freitag im Juli.
Dann müsste es rechnen.
Weil wenn es am Sonntag ist, dann...
Genau. Ich habe noch Sonntag dastehen, aber es ist der 27. Juli und das ist ein Freitag, genau. So.
Genau.
Sysadmin Day, da euren Sysadmins irgendwas mitbringen, Gipfeli oder Schoki oder so und mal Danke sagen für das, was sie das ganze Jahr durchmachen. Und wo ihr vermutlich hoffentlich nichts von merkt, dass sie es machen. Dann hätten wir noch im August, Anfang August, der Termin steht jetzt fest, die ICMP. Also das steht jetzt nicht für Internet-Control-Message-Protokoll, sondern für intergalaktische Club-Mate-Party. Hat auch irgendwas mit dem CCC zu tun. Ich weiß, du magst keine Club-Mate, aber vielleicht ist die Party ja ganz witzig. Die ist vom 2. bis 8. August. So lange?
Also wenn es nicht anderes zu trinken gibt, dann wird es eine ziemlich trockene Angelegenheit für mich.
Ja.
Aber gut, dann gehe ich nicht unbedingt hin.
Irgendwo bei Erlangen. Wissenswertes über Erlangen. Erlangen ist eine schöne Stadt.
Das ist GEMA-Musik. Ah, ich spiele mir da nicht.
Gut, ja.
Das macht dich nicht unglücklich. So.
Jo. Und ja, sonst haben wir noch Frostcon im August, auch 25. 26. Parallel die Turrican Days von der Luke B, soweit ich sehe.
Okay.
Jo.
Dann, ja, das Wochenende drauf ist dann die Bünzli Demo Days.
Genau, das wäre dann 31. August bis 2. September und parallel dazu mal wieder Eccentrics in Seeshaupt.
Immer ist was gleichzeitig.
Und am gleichen Wochenende auch mal wieder noch Hackerfunk. Also da müssen wir wohl vorproduzieren.
Doch, ich habe gemeint, das 6. letzte August-Wochenende.
Ja, aber das wäre der 1. September, ist der Samstag.
Ja, schrecklich.
Oh, und dann,
Jetzt hat wieder irgendwie schon klappen.
Ein Monat später, letztes Wochenende im September, Classic Computing in Lorsch. Das ist so ein bisschen was wie das VCFE, habe ich das Gefühl.
Lorsch, das ist bei Frankfurt.
Ja, so zwischen Heidelberg und Frankfurt irgendwo.
Also hat geheißen Hanau und Hanau, weiß ich, ist bei Frankfurt.
Ja, aber Lorsch ist weiter unten. Hessen. Ich habe in der Ecke ja mal gewohnt.
Okay.
Ja gut, und sind wir auch gleich am Ende vom Jahr. Blit, Brandenburger Linux Infotag, 3. November. Auch ein Hackerfunk-Termin, das heißt, da werden wir auch wieder aus der Konserve kommen.
Mhm.
Und die Open Rhein Ruhr fällt dieses Jahr aus. Dafür haben sie schon für nächstes Jahr reserviert oder so.
Juhu!
Jo, durch sind wir.
Jo, dann machen wir zuerst mal ein Stück Musik.
Musik.
Wie immer. Ich habe auch irgendwie ein Stück bereitgelegt und mir nicht gemerkt, welches das ist. Johannes Bjerregaard.
Das klingt dänisch.
Ja, ist möglich, dass er aus Dänemark ist, die Ecke, oder Niederlande. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls ist es ein bisschen Chiptune. Und das Stück ist aus einer Demo. Das Stück heißt einfach DMC Demo 4. Und da sind wir wieder zurück mit dem Hackerfunk. Ja, im IRC sind wir gerade noch darauf hingewiesen worden, auf eine weitere Veranstaltung, nämlich Hash Days. Also das hat jetzt nichts mit Kiffen und Drogen zu tun.
Das soll eine, also ist eine Security-Konferenz in Luzern. Und zwar vom 31. Oktober bis zum 3. November. Das Wochenende hat man, glaube ich, auch schon genannt. Also da gibt es irgendwelche Terminkonflikte. Mhm. Und die Webseite ist ein bisschen nervig, weil immer dann, wenn ich das Datum ablesen will, das Bild mit dem Datum drauf zur Seite wegscrollt und ein anderes Bild ohne Datum kommt. Aber gut, okay. Ich hab's
also immer gesagt. Dann, wenn du hier schaust?
Ja, immer dann, wenn ich es stehen lasse und darauf warte, dass ich jetzt das Datum sagen kann, ist es wieder weggescrollt.
Mhm. Und ja.
Egal, ja.
Kein Wunder, haben wir es vergessen. IRC ist noch ein gutes Stichwort, nämlich dadurch, dass wir live sind, kann man bei uns im IRC mitschwätzen. Und zwar der IRC-Kanal, also der Chat-Kanal, den findet ihr unter irc.lux.ch. Geht beides mit und ohne SSL, wobei wir mitempfehlen. Der Kanal heisst Gartenhag Hackerfunk.
Oder, weil wir gerade die Hashtags hatten, auch Hash Hackerfunk, weil Hash ist das englische Wort für den Gartenhag.
Jo, ist aber ein Nichtraucherkanal. Hey, das ist wichtig. Weiters kann man uns auch ins Studio anrufen. Wir haben hier ein Telefon. Wir haben ja sogar zwei Telefone hier. Telefonnummer ist 044 567 2400. Und aus dem Ausland wäre das 0041 44 567 2400. Ja.
Genau.
Das wäre das. Ich glaube, jetzt müssten wir langsam mal ein bisschen mit Thema hinführen kommen, bevor die Leute wirklich abstellen.
Ja.
Also heute geht's.
Wir sind ja so Wandernieren.
Ja.
Und erleben dadurch durchaus ab und an mal auch schlechtes Internet. Also nicht, dass irgendwie was Schlechtes auf YouTube kommt, sondern dass einfach YouTube nicht kommt, weil so viel Daten zu uns wollen und die nur so durchs Netz tröpfeln, weil eben Netzi das Monster von Loch Netz ein paar gefressen hat. ja, schlechtes Internet gibt es immer mal wieder. Manchmal ist das irgendwie einfach mal draußen auf dem Land in der Pampa und hat dann irgendwie nur Edge oder so, also GSM mit ein bisschen doppelter ISDN-Geschwindigkeit vielleicht höchstens. Da tröpfeln dann halt irgendwie ein paar Kilobyte pro Sekunde bloß durch.
Teilweise nicht mal das. Teilweise zeigt es dir zwar an, dass UMTS hat, also 3G oder sogar HSDPA. Das heißt, das High Speed, Downlink, Protokoll,
Advanced, weiß ich nicht.
Advanced ist das aber nicht. Also, meine, da stelle ich mir dann anders vor. Naja, LTE soll ja irgendwann kommen. Das ist das noch neuere 4G. Nützt aber alles nichts, wenn es irgendwo im Backbone, also hinten raus, klemmt. Letztes Wochenende habe ich zum Beispiel habe ich mein O2-Kärtchen, das ich für Deutschland genommen habe. Und habe mal die Geschwindigkeit ein bisschen gemessen. Und ja, es hat zwar angezeigt, ich habe 3G, wir waren noch in München, gewesen, in der Stadt, im Osten von München. Und der Datendurchsatz ist kaum über 300 Kilobit ausgegangen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie andere Provider in Deutschland sind. O2 ist da vor einiger Zeit ein bisschen in Schlagzeilen geraten. Nicht nur, weil die mobile Internetanbindung ein bisschen suboptimal funktioniert, sondern auch, dass Telefonieren zum Teil nicht möglich sei. Das sei auf ganz, ganz, ganz viele Einzelfälle zurückzuführen. Es gibt darum auch eine entsprechende Webseite, wirsindeinzelfall.de, den wir auch verlinken. Ja, wobei ich jetzt nicht irgendwie das Problem hatte, dass gar nichts mehr durchgegangen wäre oder dass die Internetverbindung abgebrochen wäre. Es war einfach nur langsam gewesen.
Langsam ist das richtige Stichwort. Es gibt ja zwei Sorten von langsam. Es gibt einerseits mal wenig Bandbreite, das heißt, man kriegt wenig Daten durch. Das ist das, wovon wir jetzt vorhin schon mal gesprochen haben, aber nicht unbedingt das, was da erzählt uns gerade noch irgendjemand, das A stünde für Access.
Ach, Access, ja.
Im Irk. Okay, zwei Sorten von langsam. Das eine ist eben die Bandbreite. Wie viele Daten kommen denn so gleichzeitig durch die Leitung durch? Und die andere Sorte von Langsamkeit nennt sich Latenz. Das heißt, wie lange brauchen denn die Daten, egal wie viele es jetzt sind, um von dem einen Ende vom Kabel sozusagen oder von der Röhre, wie auch immer man sich das Internet vorstellt, bis zum anderen Ende durchzukommen. Und das ist was zum Beispiel bei Internet über Satellit relevant ist. Da mag zwar dann irgendwie 50 Mbit durchgehen oder wie viel auch immer, aber wenn die 50 Mbit 3 Sekunden brauchen vom einen Ende des Luftkabels, wie auch immer, zum anderen, dann ist das auch relevant. Und zwar, weil wenn man zum Beispiel eben so eine SSH-Verbindung, eine Shell offen hat auf einem anderen Rechner und da tippt und das Tippen dann erst nach 3 Sekunden auf dem anderen Rechner ankommt und nach wiederum 3 Sekunden erst wieder bei einem ankommt und man sich dann vertippt hat, dann hat man nicht mehr gewusst, wie oft muss ich jetzt Backspace tippen, um den Vertipper zu flicken, weil erst nach 6 Sekunden dann auch wirklich angezeigt wird, was man getippt hat. Und dann darf man erstmal die 6 Sekunden warten, bevor man weiter tippen kann.
Das heißt, man tippt dann eigentlich auf der Kommandozeile rum, wie wenn man Fernschach spielen würde. Also man muss immer irgendwie,
Fernschach ist ein guter Vergleich.
Ja, man muss immer irgendwie 3 Züge vorausdenken.
Ja, und das Schöne ist, es gibt eine Anwendung, ein Programm, das genau das für dich macht und dir das Vorausdenken abnimmt. Und das ist auch irgendwie so die Idee zur Sendung gewesen, nämlich es gibt die Mobile Shell, MOSH. Nicht MOSH zu verwechseln mit dem Scheme-Interpreter, der auch MOSH heißt.
Ja, oder mit dem Ernst MOSH und seinen Original Egerländer.
Der schreibt sich aber mit SCH und die MOSH schreibt sich hier mit nur jo. SH, so Englisch halt.
Richtig, ja.
Und das Schöne ist, MOSH merkt sich im Prinzip einerseits, was du getippt hast und andererseits auch, ob die Zeile, auf der du gerade tippst, eine ist, wo die Buchstaben dann auch kommen oder ob es ein Passwort ist, wo sie halt dann nicht kommen zum Beispiel. Und wenn es merkt, oh, das ist eine Zeile, wenn der Benutzer was tippt und dann kommen die Buchstaben auch irgendwann zurück, die er getippt hat, dann mache ich mal so weiter. Das heißt, ich tippe, ich sehe sofort, was ich tippe, obwohl die Buchstaben auf der anderen Seite noch gar nicht angekommen sind.
Also wenn ich jetzt recht verstanden, dann merkt das selber, wenn es auf Local Echo
genau
muss umstellen.
Genau, du erzählst das jetzt gerade mit Fachbegriffen und ich versuche es
zu erklären. Ja, lokales Echo ist halt, also das kommt eigentlich in dem Sinn von früher, von der Modem-Zeit, oder von der Terminal-Zeit, je nachdem gibt es das Remote-Echo, das heisst, man tippt einen Buchstaben
auf deiner Tastatur. Das ist auch das, was heute üblich ist.
Genau, dann wird es übertragen über die Leitung und die Gegenstelle schickt das dann zurück und dann erscheint es auf dem Bildschirm. Und wenn halt entweder der Hinweg oder der Rückweg oder im schlimmsten Fall beide Wege langsam sind, dann tippt man und ja, und man muss warten, bis es angezeigt wird. Oh, haben wir vorher schon gesagt.
Genau.
Und lokales Echo ist, man tippt es und es wird gerade auf dem Bildschirm dargestellt.
So, und hier
das
hast
ist
du.
Aber dann, das hat dann aber vor allem ist das eine psychologische Hilfe eigentlich.
Ja. Aber es bringt sehr viel, weil du siehst sofort, wenn du einen Tippfehler gemacht hast, wie viel du korrigieren musst. Und er reagiert dann auch, wenn du Backspace drückst, dann löscht er die Zeichen wieder, obwohl die vielleicht noch gar nicht drüben angekommen sind. Und er schickt sie dann im Zweifelsfall auch nicht mehr, falls gerade die Verbindung ganz weg sein sollte, weil er wirklich auf beiden Seiten, nämlich lokal bei dir auf dem Rechner, als auch auf dem anderen Rechner, den kompletten Bildschirminhalt sich sozusagen den Zustand merkt. Zustand ist das richtige Wort. Und eigentlich primär den Zustand synchronisiert. Das heißt, wenn auf der anderen Seite ganz, 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 ganz viel Daten an dir vorbeirauschen, also wenn auf dem Rechner zum Beispiel mal irgendwie ein Log-File anschaut und das vorbeiscrollen lässt und die Verbindung einfach langsam ist, dann merkt man, dass das Log-File eigentlich relativ langsam bei einem vorbeiscrollt, obwohl es auf der anderen Seite schneller vorbeiscrollen würde, wenn die Daten schnell genug, die angezeigt werden, zu mir kommen. Und Mosh sorgt dafür, dass dann halt nicht alles angezeigt wird, wenn das eh so schnell vorbeirauscht, sondern nur das, was jetzt im Moment relevant wäre. Und zwar das Protokoll dahinter nennt sich State Synchronization Protokoll, das wirklich den Zustand der beiden Bildschirminhalte synchronisiert und auf die Weise insbesondere auch zum Beispiel die Übertragung von Leerzeichen reduziert, wenn da halt viele kämen, weil es einfach sagt, ja, da brauchst du nichts anzeigen. Und das reduziert einerseits die Menge an Daten, die über das Netz geschoben werden müssen. Und andererseits sorgt es eben dafür, dass du sofort siehst, in der Form von einem Local Echo, was du getippt hast und auch korrigieren kannst. Und du aber nicht wie früher beim Local Echo dann halt nicht sicher sein konntest, ob das wirklich dann alles so drüben angekommen ist, sondern er synchronisiert es dann wirklich wieder, die beiden Anzeigen. Also wenn auch irgendwie automatischer Zeilenumbruch oder so reinkam, das merkt er und korrigiert das dann auch lokal.
Ah, okay. Also es tut auf das lokale Anzeigte hinkt es ein bisschen hinterher.
Oder
was Aktualität
genau,
was anbelangt.
Genau. Und das, damit man erkennt, was jetzt vorhergesagt ist und was nicht vorhergesagt ist, sondern schon wirklich gekommen, unterstreicht er alles, was vorhergesagt ist. Das heißt, du siehst den Unterstrich sozusagen deinem Getippe hinterher hinkend und dann weißt du, aha, das ist jetzt vorhergesagt.
So also wie die nervige Wellenlinie, wenn die Autokorrektur irgendwie bei OpenOffice oder so eingeschaltet ist.
Ja, es hat was davon, so. Nur dass es keine Wellenlinie ist, weil die gibt es auf dem Textterminal nicht.
Genau, Textterminal ist ein gutes Stichwort. Für all die sich jetzt fragen, wieso Text und Tippen und so. Wir sind natürlich hier der Hackerfunk und entsprechend, da wir beide eigentlich aus dem Linux- und Unix-Umfeld kommen, wir bedienen Computer mit Tastaturen.
Ja,
hauptsächlich.
Primär, genau.
Genau, also wenn man dem Computer direkt sagt, was er soll machen.
Stichwort Kommandozeile.
Ja, da gibt es auch eine Sendung drüber.
Ja, wir hatten, glaube ich, auch schon eine Sendung über SSH, was eigentlich so die Standardmethode ist, um sich woanders einzuloggen.
Secure Shell. Jetzt aber haben wir natürlich auch der ein oder andere Hörer oder Hörerin oder sagen wir so, anders gesagt, in unserer Hörerschaft gibt es vermutlich auch Leute, die Windows benutzen.
Ja.
Wie ist das mit Mosh und Auto-SSH?
Auto-SSH
haben wir noch nicht angesprochen.
Kommt auch noch, ja.
Kommt klar.
Mosh ist primär erstmal für Unix-Systeme konzipiert. Es tut auf Mac, es tut auf FreeBSD, es tut auf diversen Linuxen und es gibt ja also im Großen und Ganzen auf POSIX-Systemen. POSIX ist ein relativ alter Unix-Standard, aber...
Ja, und Vorsicht, Windows ist auch anscheinend POSIX-compliant.
Ja. Ja.
Aber es ist so ein bisschen wie, also fast, aber eben doch nicht ganz. Oder wie? Gut, über POSIX können wir eine separate Sendung machen, glaube ich.
Ja.
Also
sagen wir es mal so, die Unix-ähnliche Umgebung, oder der Mosh auf Windows dann auch tut, ist Zygwin. Zyquin ist eine Umgebung, die mehr oder weniger wie ein Linux funktioniert, nur dass sie halt einfach die ganzen Tools für Windows kompiliert hat. Das weiß ich so.
Also die ganzen GNU-Tools?
Die ganzen GNU-Tools.
Also nicht, dass man jetzt eine DOS-Shell...
Nein, du hast dann halt eher eine Bash vor der Nase.
Hm, etwas rechts.
Und ja, also da soll Zyquin auch zum... Mosch soll auf Zyquin auch bauen. Ich habe es selber nicht ausprobiert. Es ist wohl auch noch nicht so richtig straightforward. Man muss noch irgendein How-To durchmachen, statt einfach Paketchen installieren. Aber das kommt sicher auch noch.
Kommen wir zurück zu Unix und Linux. Über SSH kann ich auch X, also die quasi die grafische Oberfläche,
tunneln. Genau.
Wie verhaltet sich das mit Mosch?
Das geht mit Mosch zumindest noch nicht. Die Idee, das mit Mosch auch machen zu können, existiert. Ob es so auf die Schnelle wirklich kommt, ist noch nicht klar. Momentan ist es erstmal für Textverbindungen gedacht. Es gibt auch die Ideen, Dateien noch nebenher übertragen zu können. Da rutschen wir jetzt eher so Richtung, ja, ich muss jetzt an einen von den Vorträgen auf dem VCFE denken, weil das, was da so als Idee rumschwirrt, klingt verdammt nach Z-Modem. Also ein Protokoll, wo über eine existierende Shell-Verbindung Daten überträgt, also Dateien überträgt.
Also SCP so, oder?
Ja, nee, eben nicht SCP, sondern stelle wie ein
Z-Modem. Ja gut, RZ, SZ gibt es ja für Kommandoziele und das.
Also wie SCP, nur dass du das sozusagen in der Shell selber aufrufst. Ja? Mal schauen, da wird sich sicher noch in den nächsten Monaten viel bewegen an der Stelle.
Mhm.
Aber im Großen und Ganzen, es ist erstmal für Shell-Verbindungen. Das Schöne ist auch, also wenn man SSH macht und die Verbindung zusammenkracht oder zu schlecht ist, dann bricht die SSH ja ab. Je nachdem, wie sie eingestellt ist, schneller oder weniger schnell.
Ja, Secure Shell, also SSH hat ist ziemlich anfällig, wenn Packet Loss stattfindet, also wenn Datenpakete vom Lochnetz gefressen werden. Ja, ja, kann sich das so vorstellen.
Ja.
Also wenn halt ein Datenpaket ausgesendet wird, aber an der Gegenstelle nicht ankommt oder von der Gegenstelle ankommt und nicht bestätigt wird, dann wird SSH sehr schnell, sehr, sehr mühsam. Weil dann einfach nichts mehr geht. Das muss jetzt nicht einmal unbedingt sein, packetlos, dass man irgendwie eine Mobilfunkverbindung hat, sondern das kann auch sein, dass man ein schlechtes Internetkabel hat, wo packetlos generiert oder dass irgendwie der Provider mal wieder ein Problem hat. Dort merkt man es dann sehr schnell, während zum Beispiel Webseiten ansurfen immer noch geht, dass es halt einfach langsam ist, also die Webseite baut sich langsamer auf, aber bei SSH, wo man direkt draufhockt, da merkt man es sehr, sehr schnell.
Es gibt verschiedene Gründe dafür. Einer davon ist, dass SSH natürlich Daten vor allem in beide Richtungen sendet. So eine Webseite anschauen sendet einmal Daten in die eine Richtung und danach kommt eine ganze Menge Daten zurück. Das ist der eine Punkt.
Ja gut, du kannst unter Umständen aber sehr wohl auch in Timeouts hier laufen. Wenn dann, das merkt man dann zum Beispiel daran, dass einzelne Bilder nicht angezeigt werden und dann einfach nur der generische Platzhalter kommt im Browser und so.
Bei der SSH ist das dann eher so, dass entweder die Verbindung abbricht, Connection lost oder so. Oder was auch vorkommen kann, ist also einfach mal 5 Minuten warten muss und obwohl die Verbindung eigentlich nur kurz weg war, aber sie war im falschen Moment weg und nach 5 Minuten rauscht plötzlich die Daten wieder zurück, weil die SSH gemerkt hat, oh, ich kann ja wieder.
Läuft das nicht vorher in das Timeout, dass es dann
aufhängt? Den Timeout kannst du unterschiedlich einstellen. Also es gibt,
okay.
Und je nach Anwendung ist es gut, den kurz oder lang einzustellen. Das ist so ein bisschen Sache.
Also ich meine, das geduldigste Protokoll, was das angeht, ist ja NFS, Network File System.
Ja, das ist das so geduldig, wartet, dass es eine halbe Ewigkeit wartet, auch wenn der Server schon gar nicht mehr existiert.
Hat das wirklich ein Timeout? Weil so viel Geduld habe ich bis jetzt nie gehabt. Respektive meine User nicht. Die Firma.
Ich weiß es jetzt gerade nicht. Nein, aber bei SSH ist es so, dass die wirklich irgendwann abbricht. Und zwar spätestens dann, wenn zum Beispiel auch vom Laptop oder Natel die IP-Adresse ändert. Weil SSH baut auf TCP auf und TCP braucht einfach auf beiden Seiten immer die gleichen IP-Adressen. Und das ist auch ein Vorteil von Mosch. Das ist daraufhin designt, dass es einen IP-Adressenwechsel auf der Client-Seite problemlos überlebt. Und zwar so problemlos, dass sobald die Netzwerkverbindung wieder da ist, ist die Verbindung auch wieder aktiv und nutzbar. Und man muss nicht irgendwie warten, bis die SSH dann gemerkt hat, dass die Verbindung wieder da ist. Also es geht irgendwie schneller, weil unten drunter ist UDP. Also es ist
Das bedeutet...
Unreliable Data Program.
Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel online bin, über Mobiltelefon, Mobilfunknetz und also per Laptop und ich nachher aber merke, oh, da hat es noch ein WLAN rum, dann kann ich im Prinzip die Verbindung überwechseln auf das WLAN,
komme dann
unter Umständen von einem total anderen Punkt im Netz her, mit einer komplett anderen IP-Adresse über einen anderen Provider und kann dort weitermachen, wo ich vorher Verbindung unterbrochen haben.
Genau. Also es funktioniert beeindruckend gut. Es funktioniert auch gut, wenn man zum Beispiel den Laptop schlafen legt und nachher wieder anschaltet und sobald der Netz hat, ist irgendwie die Verbindung wieder da.
Also wenn einem der Akku leer wird zum Beispiel. Mini-Laptops, die dürfen nie schlafen gehen.
Akku leer ist wieder ein anderes Problem, weil da kommen wir jetzt zu einem anderen Aspekt von Mosh und zwar Mosh verwendet auch Verschlüsselung. Und den Schlüsselaustausch und das Einloggen, das Initiale, sozusagen die Authentifizierung, welcher User will sich einloggen, die Autorisierung, darf der User da einloggen und dann nach eben auch der Austausch des Schlüssels, mit dem nachher verschlüsselt kommuniziert wird, das geschieht alles noch über SSH. Das heißt, die Mosh macht anfangs nichts anderes als eine ganz normale SSH-Verbindung, um auf der anderen Seite den Mosh-Server zu starten, hat auch den Vorteil, der Mosh-Server läuft nur dann, wenn wirklich irgendwo eine Verbindung existiert. Das heißt, da ist kein Port offen, da braucht man sich nicht drum sorgen, dass irgendwelche Leute das versuchen auszunutzen. Wenn sie nicht einloggen können, können sie das Ding nicht benutzen. Also es spart sich sozusagen eine ganze Menge von dem üblichen Huddel mit Login und Passwort-Authentifizierung, Key-Authentifizierung, was es alles bei der SSH gibt. Man kann alles nutzen und danach ist einfach die Mosh-Verbindung nur noch übrig. Die SSH-Verbindung wird wieder zugemacht und die Mosh-Verbindung bleibt bestehen und eben das auch mit verschiedenen IP-Adressen auf der Client-Seite. So, und wie war ich jetzt drauf gekommen?
über das, wenn der Akku leer ist.
Ach so, genau, Akku leer. Ja, dann ist nämlich auch der Schlüssel weg, weil der wird nicht auf der Platte gespeichert, sondern nur im RAM.
Ah, also quasi ein Session Key.
Das ist sozusagen wie ein Session Key, genau. Mhm. Und was du da aber machen kannst an der Stelle, ist im Zweifelsfall eine neue Verbindung auf. Aber die Anwendung auf der anderen Seite ist dann, vermutlich läuft sie noch. Und wenn du an den Schlüssel nochmal rankommst, wird schwierig, aber...
Aber da gibt es ja auch Mittel und Wege, sich da abzusichern.
Genau, und zwar die gleichen wie bei SSH, nämlich Screen oder die Reimplementation des gleichen Konzeptes in neu namens TMUX. Das sind beides, ja, sie nennen sich Terminal-Multiplexer oder Multiplikatoren-Multiplexer. Wie heißt das auf Deutsch? Das ist beides ein Fremdwort.
Multiplexer, ja. Ja. Wo man halt mehrere kann benutzen.
Und vor allem, die haben die Möglichkeit, im Englischen heißt das Detachen, abhängen, sich abzuhängen. Und zwar eben von dem Terminal, auf dem man sitzt, mit dem man arbeitet, kann man die Screen-Session oder TMUX-Session abhängen. Dann läuft das Programm, das im Screen, im TMUX läuft, einfach weiter. Und man kann später von woanders über eine andere Verbindung oder auch lokal und sagen so, und jetzt will ich mich wieder anhängen und die Anwendung ist dann noch da. Mosh macht sowas Ähnliches auch, allerdings während Screen und TMUX mehr als ein Terminal emulieren können, mehr als ein Fenster haben, weil sie sehen sich ja, also werden auch gerne beschrieben als Fenstermanager fürs Terminal. Mosh kann nur eins. Mosh macht einfach auf der anderen Seite ein Terminal auf und das, was da drin läuft, bleibt bestehen, bis die Netzwerkverbindung wieder da ist. Und dann geht's weiter. Und eben über dieses State Synchronization Protokoll wird auch dafür gesorgt, dass halt die Daten, die während die Verbindung zum Beispiel nicht möglich war, weil irgendwie kein Netz da, die werden dann nicht, sobald die Verbindung wieder da ist, übertragen, sondern es wird einfach wieder bloß der Bildschirminhalt synchronisiert.
Also wie ist das? Das heißt, man kann nur eine Verbindung aufmachen. Also ich kann nur eine Verbindung vom Client aus aufmachen zu einem Server oder kann ich auch...
Du kannst mehrere parallel gleichzeitig. Die haben alle andere Session Keys, andere Portnummern, auf denen sie arbeiten und das funktioniert wunderbar. Du kannst einfach bloß ohne Screen oder Tmux pro Mosh-Session nur ein Terminal verwenden. Du hast dann nicht mehrere Terminals, zwischen denen du wechseln kannst.
Ja gut, das kann aber mit Simple SSH oder Telnet oder so auch nicht, ohne Screen.
Genau, genau. Hm. Nur mit dem Unterschied, dass die Möglichkeit, also das Detachen, das du bei Screen hast, wenn du zum Beispiel von einer anderen IP kommst und dann musst du nachher wieder neue SSH machen, wieder reattachen, das brauchst du bei Mosh gar nicht, weil die Verbindung mehr oder weniger permanent da ist, gefühlt. Also auch wenn das Netzwerk zwischendrin gerade mal weg ist, aber sie geht einfach weiter in dem Moment, wo du wieder Netz hast.
Also das eine ergänzt das andere quasi.
Ja, also es ist so ein bisschen wie SSH plus ein halbes Screen, hab ich so einfach, ist für mich das Gefühl. Und vom Feeling her, die Verbindung bricht nicht ab, sondern sie hat einfach bloß mal gerade, es gehen gerade keine Daten durch, aber die Verbindung ist permanent da.
Jemand fragt mich jetzt gerade noch, ob Mosh auch kann zwischen der IPv4 und IPv6 hin und her roamen quasi. Also
sagen wir mal so, es steht auf der Wunschliste. Also insgesamt steht IPv6 auf der Wunschliste. Es ist momentan nur für IPv4 möglich, leider. Oh. Das ist den Leuten aber sehr wohl bewusst. Und sie sagen, IPv6-Unterstützung machen sie, aber eben genau das Roamen zwischen IPv4 und IPv6 muss dann auch funktionieren. Sonst macht das nicht allzu viel Sinn. Und da sind sie gerade noch am Knabbern, wie sie das lösen.
Nun, das Ganze ist ja Open Source, also wenn jemand
das Ganze das hat, ist Open Source.
Wenn jemand das Gefühl hat, er könne da mithelfen, dann...
Entwickelt am MIT.
Und Massachusetts Institute of Technology.
Wo viele Sachen herkommen, wie zum Beispiel X.
Amerikanische Uni.
Glaube ich, ja. In Texas. Und die URL ist deswegen auch ganz leicht zu merken, das ist nämlich mosh.mit.edu. Und alternativ findet man es auch auf GitHub, dort liegt auch der Code.
Und alle Links findet man natürlich wie immer auf www.hackerfunk.ch.
Kommen dann auch, genau.
Jo. In den Shownotes.
So, jetzt haben wir aber relativ lange geredet. Ich glaube, wir könnten mal wieder irgendwie ein bisschen Musik gebrauchen, oder beziehungsweise die Hörer vielleicht.
Ja, wir können noch ganz kurzes, nicht ganz so kurzes Stück Musik machen. Ich habe da mal.
Aber jetzt nicht der Donauwalzer, ich will noch ein bisschen was erzählen.
Den Donauwalzer habe ich gar nicht dabei.
Gut.
aber dafür der Puffy 64 mit einem Remix von Armalite. Und da sind wir noch für die letzte Viertelstunde beim Hackerfunk. Gerade eben habt ihr gehört, Puffy 64 mit Armalite.
Ja. Gut. Ja, wir haben jetzt gerade relativ ausführlich The New Kid on the Block, Mosh, vorgestellt, die Mobile Shell. Die SSH sozusagen, naja, die SSH ein bisschen den Platz streitig macht über schlechte Verbindungen, obwohl es unten drunter initial SSH selber braucht. Also ganz ohne SSH kann Mosh auch nicht leben. Aber es ist eine interessante Alternative. Nur braucht Mosh halt auf der Remote-Seite durchaus auch eine Server-Software. Die muss installiert sein. Die kann man eventuell auch lokal installieren als User. Aber es braucht relativ neue Bibliotheken, hat Abhängigkeiten, die relativ modern sind. Insofern auf alten Betriebssystemen können es Probleme geben. Also mittlerweile haben sie glaube ich, auf Red Hat 5 auch zum Laufen gekriegt und so Sachen. Und auf Android, genau, es wird einen Android-Client geben.
Ja, du hast mal noch was gesagt, dass es für das Nokia N9
ja, gab. Ja, habe ich gelesen.
Also ich habe da mal gesucht, weil ich habe so ein Gerätli und habe bis jetzt leider noch nichts gefunden.
Also ich weiß nicht wo, aber ich kann sonst mal auch den Link noch raussuchen.
Naja.
Jedenfalls, was ich erzählen wollte, oder was ich noch sagen wollte, wenn man Mosh auf der anderen Seite nicht hat, also wenn man auf dem Server keinen Mosh installieren kann, dann gibt es noch eine Alternative, die schon sehr lange existiert und die im Prinzip nicht viel anderes macht, als SSH neu zu starten, wenn die SSH-Verbindung zusammengebrochen ist. Das ist nämlich die Auto-SSH. Die hat die gleichen Parameter wie die SSH, macht aber einfach noch zwei Tunnel auf, zwei kleine. Und zwar einen Tunnel von meinem Rechner, von dem lokalen Rechner zu dem Server und einen Tunnel wieder zurück vom Server zu meinem Rechner. Und da schiebt es immer wieder ein bisschen Datenpakete durch, kleine. Und wenn die irgendwann mal nicht mehr ankommen, dann weiß es, oh, irgendwas ist mit der Verbindung nicht gut. Ich kill mal die SSH und starte sie neu. Oder wenn die SSH sich selber beendet mit einem Fehler, startet er sie auch neu.
Also es macht so quasi ein Heartbeat.
Das ist so eine Art Heartbeat, genau. Das ist eine schöne Beschreibung dafür.
Ja, das heißt offiziell, also das ist so der Fachausdruck dafür. Wenn der Herzschlag weg ist, dann ist er tot.
Genau. Und dann macht das so mehr oder weniger auch, was zum Heartbeat gehört ja auch immer noch, dieses Stone It. Shoot the other note in the head.
Okay.
Ah, okay.
Killerspiel.
Nein, High Availability heißt das Zeug. Nein, aber eben, es killt die SSH, wenn es Killerspiele, genau.
Na gut, also Mini High Availability System macht dann ein Failover vom einen Note auf den anderen, wenn der Heartbeat weg ist.
Ah.
Respektive, zu High Availability können wir eine eigene Sendung machen.
Ja, jedenfalls das Schöne an Auto-SSH ist, es startet die SSH neu mit genau den gleichen Parametern wie vorher. Und wenn der Parameter mehr oder weniger gesagt hat, statt auf der anderen Seite auf dem Rechner einen Screen und wenn ein Screen schon läuft, verbindet zu dem, hast du relativ schnell die gleiche Session, die du vorher hattest, wieder. Also Auto-SSH plus Screen oder eben Mosh sind so die beiden Varianten. Temux statt Screen geht natürlich auch, für die es ein bisschen bunter und moderner mögen. Ich bin da vielleicht ein bisschen altbacken. Ja, aber dann gibt es immer noch Fälle, wo der SSH-Port oder UDP gar nicht erlaubt sind. Wenn man irgendwie aus manchen Firmennetzen oder so nur über einen Webbrowser nach draußen kommt und da vielleicht auch nur durch einen Proxy durch.
Hotelnetz gibt es zum Teil auch.
Hotelnetz also sind...
Sache oder,
ja, oder...
Irgendwas.
Also ich habe es bisher vor allem aus Firmennetzen gehört und wenn man da trotzdem irgendwo seine Shell haben will, dann kann man sich auf seinem Server, wenn da ein Webserver drauf läuft, bestimmte Tools installieren, die dann, Webanwendungen, genau, Webanwendung ist das richtige Wort dafür, die einem im Webbrowser ein Terminal zur Verfügung stellen. Das braucht halt dann relativ viel JavaScript und so, aber im Großen und Ganzen hat man dann im Webbrowser ein Terminal, wo man reintippen kann und wo man dann halt auch so einen Shell-Prompt und so kriegt. Das Ganze sollte man natürlich dann irgendwie über HTTPS absichern und mit Passwort schützen. Ohne Passwort kommt normalerweise eh nicht rein, aber trotzdem. Und da kenne ich zwei Tools, die das möglich machen. Das eine sagt schon, dass es ein Terminal ist, das viel JavaScript braucht, das heißt AjaxTerm. AjaX, das ist ja das dynamische Nachladen von Inhalten in Webseiten. Und das andere heißt auch sehr passend Shell in a Box. sind beides Tools, die das können. Ich selber habe bisher mit Ajax Serum vor allem rumgespielt. Es ist mühsam, aber im Notfall ist das eine Krücke, die geht. Ja, und ja. Eine Variante gibt es noch, und zwar manchmal ist der HTTPS-Port, der Port 443, durchgängig, aber vielleicht zum Beispiel im SSH nicht. Und das Schöne ist, dass sowohl das SSH-Protokoll als auch das SSL-Protokoll, wo also wird erst per SSL sozusagen ein Handshake gemacht und danach wird HTTP gesprochen bei HTTPS. Und dieses SSL-Protokoll wie auch das SSH-Protokoll, da fängt der Client an zu senden. Das heißt, der Client macht eine Verbindung auf zum Server und wartet gar nicht, bis der was sagt, sondern er sagt gleich, hallo, ich bin SSH-Version so und so und ich hätte gerne eine Verbindung. Und das SSL macht das mehr oder weniger genauso. Und aus diesem Grund kann der Server sozusagen anhand von dem, was der Client ihm schickt, erkennen, ist das jetzt eine SSH-Verbindung oder ist das eine SSL-Verbindung, eine HTTPS-Verbindung. Mhm. Und es gibt Tools, die diese Unterscheidung wirklich machen und dann hinten dran sagen, okay, dann weiß ich, dann muss ich jetzt diese Verbindung, die da gerade reinkommt, entweder wirklich an den Webserver weitergeben oder vielleicht doch an den SSH-Server weitergeben.
Also das ist ja quasi wie ein kleiner Portier. Das wo ist schaut, wie, genau. Da jetzt hin und wo muss ich den hinschicken?
Und Level, auf die Weise kann man...
Ein Layer, oh, welcher Layer wäre das denn? Layer 5. Oh. Layer
Anwendungslayer. Nee, oder? Eins drunter. Ach, OSI.
Also ja, OSI. Oh, OSI. Skandal um OSI.
Effekt ist, du hast einen Webserver, der HTTPS kann. Und von außen sieht das ganz normal aus. Du kannst da per HTTPS drauf rumsurfen, alles kein Problem. Und wenn du dann aber mit einem SSH-Client kommst und sagst, ich will auf genau den gleichen Port wie der HTTPS-Server, dann kriegst du deine SSH-Verbindung. Und das Ding heißt SSLH, also SSL und SSH sozusagen.
Beides hier einem.
Zusammen. Es gibt, glaube ich, mindestens drei verschiedene Implementationen von dieser Technik. Also sie ist relativ offensichtlich, wenn man mal drüber nachdenkt.
Es scheint aber offenbar auch das Bedürfnis geben.
Das auch. Hat mich überrascht, weil ich jetzt irgendwie, wenn ich sowas dicht machen müsste, dann würde ich wahrscheinlich den Port auch gerade noch sperren. Andererseits gehen dann viele Webseiten, die HTTPS voraussetzen, nicht mehr. Und HTTPS durch einen Proxy ist deutlich haariger als HTTP durch einen Proxy durch.
Ja, es geht nicht mal unbedingt um Surfen, aber es gibt diverse Anwendungen, Telebanking-Software oder auch, die brauchen zum Teil eigene Ports, also irgendwie ist es ein Auktionshaus, also jetzt nicht irgendwie eBay, sondern Sotheby's oder Christie's oder so, die haben irgendwie ihre eigene Client für zum Mitbieten bei irgendwelchen Auktionen. Irgend sowas schreibst. Also Okay. Man kann mal so etwas müssen bei einer Firewall konfigurieren, respektive auf oder zu machen. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Das gibt es dann auch noch. Und dort, die Software haben zum Teil Mühe mit Proxys. Respektive, ja, ich mag mich erinnern, vor Jahren ist es mal um Telebanking gegangen. Das hat zwar HTTPS über einen Proxy können, aber der Proxy, wo die Firma hat zuerst mal noch Benutzernamen und Passwort wollen.
Mhm.
Und da hat die Telebanking-Software dann definitiv gesagt, kann ich nicht.
Mhm. Also es scheint wirklich so zu sein, dass HTTPS öfters offen ist als HTTP selber. Und in so Fällen hilft dann zum Beispiel eben SSLH auf seinem eigenen Server konfiguriert zu haben und dann halt über HTTPS sozusagen eine SSH-Verbindung aufbauen zu können. Sehr netter Trick, finde ich. Und ja, schönes Spielzeug. Ich muss zum Glück bisher nicht in die Verlegenheit gekommen, es nutzen zu müssen. Ja,
jo.
Wir haben noch 5 Minuten.
5 Minuten haben wir noch, nachher wird automatisch abgeknapst. haben wir noch etwas?
Etwas
Wichtiges, wo noch reinpasst.
Was vielleicht auch einfach noch an der Stelle zu sagen wäre, selbst wenn es einen Proxy gibt, der auf Port, also der Port 80 dann durchreicht, aber halt über einen Proxy, also HTTP-Anfragen durch einen Proxy, dann gibt es viele VPN-Programmchen, die auch über HTTP noch ihren VPN-Tunnel, also OpenVPN kommt durch HTTP-Proxys durch, wobei die meisten voraussetzen, dass der Proxy das Connect, den Connect-Befehl von HTTP kennt.
Ja, das ist, also mindestens beim Squid ist das per Default gesperrt.
Wundert der, mich jetzt nicht, ja.
Ja, der kann eigentlich nur POT.
Aber es gibt auch noch ein paar Tools, die wirklich im...
Man kann es ihm konfigurieren. Ja. Ich habe das meinem Privaten mal eingestellt, weil es mich Wunder genommen hat. Aber meistens haben wir eben Proxy, damit so Sachen genau nicht gehen.
Eben.
So
und es gibt ein paar Tools, die auch noch wirklich in HTTP-Requests alles verstecken können, aber die funktionieren dann mehr oder weniger genauso wie das AJAX-Term und das Shell in der Box, nur dass es nicht im Webbrowser geht, sondern man auf beiden Seiten halt eigene Software braucht, während AJAX-Term und Shell in der Box einfach nur einen Webbrowser brauchen. Ich weiß jetzt nicht, welche alle gehen, IE6 geht wahrscheinlich nicht, aber die meisten modernen werden gehen.
Der geht auch sonst nicht, der ist eigentlich ziemlich unhaltbar, das sagt ja sogar Microsoft selber.
Mittlerweile, ja. Ja, dann wäre vielleicht einfach noch zu sagen, nächster Hackerfunk, 2. Juni, wenn ich das richtig gerechnet habe.
So, kannst du mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie immer.
Ja, dafür bin ich ja da.
Ah, wunderbar. 2. Juni, ja, okay. Glauben wir dir das mal so. Nach uns kommt jetzt dann, also um 8 Uhr geht das los, das Gay Radio, wie es uns gefällt. Die senden offenbar das mal vor der Playlist, statt auf dem Zettel. Keine Ahnung, ja. Ich schließe hier gerade Kugelschreiber. Habe ich zwar nicht vorgehabt. ja, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Und verabschieden uns bis ja, eben 2. Juli. Ah, nein, Moment. Etwas haben wir noch vergessen. Wir sind ja eben gsi go Fremdpodcasten bei unseren lieben Kollegen, Podcast-Kollegen von Dimehard. Und zwar sind wir eingeladen worden zu der Jubiläumssendung von ihrem dritten Geburtstag, also vom Podcast Dimehard vom dritten Geburtstag. Die Sendung wird am Montag, das ist der 7. Mai, wird die online gestellt. Das heisst, das Ganze überkreuzt sich ein bisschen und obwohl wir jetzt live sind, machen wir so eine gewisse Zeitreise, weil wir haben es schon aufgenommen und es wird dann, wenn die Sendung, die wir jetzt gerade im Moment live senden, auf dem Internet verfügbar sein wird als Podcast, wird die andere Sendung von Dimehard bereits schon veröffentlicht werden.
Oder sein.
Irgendwie so. Und für alle, die jetzt einen Knopf im Hirn haben, so wie ich, spielen wir noch ein bisschen Musik zur Entspannung. Und zwar habe ich von, nicht den Donauwalzer, aber vom Chopin, ein Stück Fantasie Impromptu. Das Klavierstück. Jo.
Tschüss.
Ciao miteinander.